Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Ein Halleluja auf die neue Folge. Hallo an alle Kölsche Junge und an alle Mädels, die gerne Polka, Polka, Polka tanzen. Hier ist Nico Jansen bei Kölsch und Jod und heute haben wir es geschafft. Wir sind in den Studios von Brings. Ich habe Peter Brings getroffen und das in Kölle, in den Studio- und Probenräumen der Band. Umdenken war das Stichwort. Ich wollte wissen, wie hat sich die Band in 35 Jahren Geschichte entwickelt? Wie steht sie zu ihrer Sturm- und Drang-Phase von damals, zu ihrer punkigen Ska-Zeit im Vergleich zu heute, wo sie ein Chill-Out-Album rausgebracht haben? Wie denkt Peter über die Digitalisierung der Welt, auch über natürlich Handys bei Konzerten? Und haben Brings auch ein bisschen über ihre Work-Life-Balance nachgedacht in den letzten Jahren? Jünger werden sie ja auch nicht. Aber zunächst starten wir mit einer wirklich tollen Studioführung durch die Proberäume, Studios und auch Backstage-Räume von Brings.
Hi, grüß euch.
Wo sind wir genau hier?
Also jetzt im Moment stehen wir hier in unserer Küche. Ich erzähle das ja mal ein bisschen, ist ja Radio. Ne? Das ist also so ein altes Industrieloft, wo wir drin sind. So kann man das beschreiben. Das war früher hier mal ein Studio für Radiosprecher. Die haben hier gelernt, oder auch Fernsehsprecher, richtig Nachrichten zu sprechen. Das war, hier waren so Sprachcoach.
Sprechtraining im
Grunde. Sprechtraining, Sprachcoach war drin. Deswegen sind hier auch in den Wänden überall schon so Fenstern wie in einem Studio. Wir sind jetzt hier in der Küche. Da sind zwei große Küchentische. Eine normale Küche ist hier drin. Eine Kaffeemaschine für alle Mann. Hier und? Kann man kochen.
Hier, Kühlschrank. Ja. Darf ich einen Blick in den Kühlschrank von Brings werfen?
Aber immer.
Ja. Bier.
Wir haben hier Bier. Wir sagen jetzt nicht welches, sonst gibt es Ärger.
Ich sag mal so, ich fahre demnächst nach Holland. Mehr sage ich nicht.
Ja, das ist also, wir kriegen natürlich, also wir trinken eigentlich alles irgendwie. Wir trinken hier von Kölsch über Pilz irgendwie. Hier ist auch Orangensaft drin, da ist Milch drin. Mhm. Es ist ganz viel Wasser und Limonade und so. Cola trinken wir nicht mehr, weil wir, da werden wir zu dick von. Also Zucker ziehen wir uns anders rein. Aber ansonsten ist das hier eine ganz normale Küche. Da kommt gerade der Markus, unser Fahrer.
Hallo.
Hi. Und der kümmert sich darum, dass jetzt der Bus fit gemacht wird und dass wir gleich losziehen können, weil wir heute auch noch arbeiten müssen. Also was heißt arbeiten? Wir dürfen heute noch Musik machen.
Hier kommen wir in den Flur. Ja. Was steht da? Wie nennt man die Toilette von Brings? Jackpot.
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir haben den Kirchentag, den evangelischen Kirchentag gespielt in Nürnberg. Und da waren Tausende von Menschen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass eigentlich Karneval nur in katholischen Regionen gefeiert wird. Das ist ein katholisches Fest. Und wir sind hinter die Bühne gekommen und die Jugendlichen von der evangelischen Kirche haben uns ein Dixi-Klo geschmückt. Komm mal mit, ich zeig das noch mehr. Da waren noch mehr Sprüche. Das sind ja in dem Klo drin. Bier, Kaffee, Wasser, bring's zurück. Bring's zurück. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das ist, glaube ich, so ein Sprichwort von irgendeinem alten Dichter. Ja, da stehen halt so Sprüche drauf. Da haben die uns das Klo ein bisschen dekoriert.
Und wir hatten ja, das gefällt mir gut. Was ist rot und sitzt auf der Toilette? Eine Klomate.
Ja, so. Und wir hatten natürlich auch, ja, hier ist eine Waschmaschine.
Wird hier der Schottenrock von Stefan gewaschen?
Nee, der Schottenrock von uns, die werden gereinigt, weil das Wolle ist, aber wir haben hier unsere wir brauchen immer frische Handtücher auf der Bühne und ich nehme ungern Handtücher von Veranstaltern. Also ich will immer dasselbe Waschmittel haben. Deswegen waschen wir hier selber.
Riecht auf jeden Fall gut.
Ja, es riecht gut. Ja, für Männerwirtschaft riecht das gut. Jetzt stehen wir hier in unserem Durchgang. Hier sind ganz viele so Ehrungen und so ein Zeug, außer unseren goldenen Platten, die hängen drüben. Hängt hier fast alles, was uns die Karnevalsvereine, also mehrfach, los, mal singe Platz 1, mal singe Alarv, Platz 3, stell die Stadt auf den Kopf, Platz 1
Kölsch. Und jetzt, also Platz 1 Kölsche Jung, hätte jeder gesagt, dass ihr damit los, mal singe gewinnt. Ja. Und jetzt bin ich aber irritiert, dritter Platz Brings, Polka, Polka, Polka.
Was sagen wir da, Schiebung, ne? Das kann nur Schiebung sein.
Naja, aber wie kam es damals dazu? Gab es so viele gute andere Songs noch? Weil das ist doch euer Mega-Hit neben Kölsche Jung.
Ja, das kam dazu, also zum Beispiel auch, guck mal hier, Platz 3, Halleluja, glaubt keiner. Das waren alles richtig fette Hits. Manchmal haben die Nummern länger gebraucht, bis die Menschen das, also wie diese Ehrungsurkunde. Also die war dann in diesem Jahr noch nicht so bekannt. Polka kann ich mich dran erinnern, zum Beispiel Hemian auf Platz 1. Oder hier auf Platz 1 steht da auch noch, nur nicht aus Liebe weinen war Platz 1. Solange wir noch am Leve sind, ist ein gutes Beispiel. Hat da zwar Platz 1 gemacht, hat in den fast 3 Jahre gedauert, bis die Leute die Nummer angenommen haben.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Ich glaube, es lag bei uns damals daran, dass wir wirklich, als wir in den 2000er Jahren in den Karneval kamen, mit so Ska-Musik und schneller Musik, das kannten die Leute noch nicht. Das dauerte was, bis die das verstanden haben. Und es hat auch gedauert, bis die kapiert haben, dass wir nicht nur Tralala singen, sondern dass man sich vielleicht doch mal die Strophe noch mal genau anhören sollte. Und das war dann das Ergebnis davon. Und bei manchen Nummern hat das besser geklappt, bei manchen weniger. Aber man muss immer sagen, wenn du unter den ersten drei warst, da stehen ja Zahlen drunter, wie viele Leute angerufen haben und so, oder hier steht das zumindest drunter. Und das sind immer nur ein paar gewesen. Dann warst du eigentlich da, hast du vorne bis vorne mitgeschwommen. Für uns war es was Wichtiges. Lass mal singen, war uns was eine Herzensangelegenheit. Das sind Ehrenurkunde, wir sind Ehrenmitglieder in verschiedenen Karnevalsvereinen, die, ja, die denken dann, die kriegen Konzerte billiger, glaube ich.
Kriegt dann jeder der Band eine Ehrenurkunde oder sucht sich der Verein immer den jeweiligen?
Nein, jeder. Das ist jeder. Harry Alfter, das ist jeder. Das kriegt immer jeder. Hier ist leider runtergefallen. Das sind rote Funken. Wir sind da Ehrenkorporale. Das ist schon was. In Köln ist das was Besonderes. Muss man mal sehen.
Das ist ein ganz besonderer Orden?
Ja, das ist ein ganz besonderer Orden. Der hat mir der ehemalige Prinz, ein ehemaliger Prinz geschenkt. Genau. Und den haben wir hier aufgehangen.
Auch
in einem Rahmen. Ja, und hier ist unser Studio. Hier ist unsere, wie sagt man, unsere Regie.
Ah, also hier entstehen die Hits?
Hier entstehen unsere Hits, genau. Also hier nehmen wir auf. Das ist, hier ist unser, sind unsere Computer. Wir haben hier den Pult. Das andere Pult liegt leider gerade an der Seite, weil da irgendwas umgesteckt wird. Hier wird aufgenommen. Drüben, wenn man durchs Fenster schaut, sieht man das Schlagzeug. Und da drüben singen wir und nehmen wir auf. Ich singe meistens in dieser Kabine hier.
Na.
Das ist mein Problem. Da schmeiß ich den Vorhang runter und man kann das hier an der Seite auch noch aufmachen, aber meistens reicht die Luft irgendwie. Und ich singe ungern im Studio, ich will immer neben dem Pult stehen, damit ich mit dem Tontechniker direkt reden kann.
Aber da ist doch stockdunkel dann da drin.
Da ist eigentlich auch eine Beleuchtung drin. Da
okay,
oben.
Also,
da
gibt's, du siehst schon noch den Text vor dir.
Ja, ja, hier gibt es Licht drin, das geht jetzt nicht. Ja, ja, also das geht. Ich lasse es, habe es auch oft auf, aber das kann man beleuchten von innen.
Und der Vorteil dieser Kabine ist wahrscheinlich für alle Laien, damit der Sound schön trocken ist, also kein Hall, nichts dabei, ne?
Ja, man merkt, dass du beim Radio arbeitest, du kennst das genau, das ist der Grund. Das ist alles mit so Schaumstoff ausgekleidet, damit das exakt nur die Stimme da drauf kommt, sonst nichts, genau.
Das heißt, da drin hast du auch schon Kölsche Jung gesungen, da drin hast du Polka gesungen, alle großen Hits?
Da habe ich eigentlich in den letzten 10 Jahren alles drin gesungen. Oder in den letzten 15 Jahren fast alles drin gesungen, ja. Ja. Ich habe da auch ein paar Flops drin gesungen. Also müssen wir auch mal festhalten. Die wollte keiner hören.
Was ist ein Flop aus deiner Sicht gewesen?
Die Nacht ist nicht zum Schlafen da. Das kennst du nicht, ne?
Doch. Die Nacht ist nicht zum Schlafen da.
Ja, das kennst du. Ja, da bist du. Da warst du derjenige, der die Platte gekauft hat.
Nee, ich habe sie auch nicht gekauft.
Also wir haben auch schon mal in die Grütze gegriffen. Das passiert auch in so einer langen Geschichte von der Band. Aber die meiste Zeit haben wir Glück gehabt. Ja. Und so sind unsere Songs immer mit Wohlwollen von den Hörern aufgenommen worden.
Muss ich mir das vorstellen? Hier ist ja auch eine Klampfe. Sitzt ihr hier und jammt ganz klassisch noch oder wie entsteht ein Song?
Also die entstehen teilweise zu Hause, dass Leute mit Fragmenten oder auch schon mit fertigen Songs ankommen, spielen die hervor. Und dann wird erstmal hier in diesem Raum, in dem wir jetzt stehen, in der Regie, da ist eine Couch drin und so, dann nehmen wir uns Akustikinstrumente und checken mal ab, wie es so geht. Dann gehen wir rüber und gucken mal, wie es mit Band klingt. Und wenn wir uns einig sind, was läuft, dann geht das immer in folgender Reihenfolge. Wir nehmen ein Klavier, das nennt sich eine Guide-Spur, das ist eine Spur, wo sich der Schlagzeuger dran orientieren kann. Da singe ich ein bisschen was dazu. Das ist dann noch nicht fertig gesungen, aber man weiß, wo man ist im Song. Und dann wird das Schlagzeug aufgenommen. Dann spielt der Bass drauf. Wir machen das dann Stück für Stück. Wir nehmen dann jedes Instrument nacheinander auf. Wenn nachher genug da ist mit Harmonien, sprich ein Klavier, ein Bass, ein Schlagzeug ein bisschen, dann fange ich an, Liedgesang zu machen. Und dann machen wir Chöre und Keyboards.
So, wir gucken durch dieses Fenster in das, du hast schon gesagt, Probenraum und Aufnahmeraum. Also da probt ihr auch oder fahrt ihr zum Proben woanders hin?
Nein, das ist unser Proberaum.
Okay, sollen wir mal rüber?
Gerne.
In case of fire, rescue my guitars. Also die Gitarren haben den höchsten Wert hier.
Ja, ja, das heißt mit anderen Worten, der Sänger kann ruhig verbrennen, hauptsache die Gitarren kommen aus dem brennenden Proberaum raus. So heißt das. Ja, das ist ja unser Proberaum. Ihr seht, man sieht ja überall, sind so Schallschutzdinger, das sind so Art wie so Styropor, das ist eingepackt mit Stoff, damit das hier trocken drin klingt. Auch über dem Schlagzeug ist da noch was, damit das hier vernünftig klingt. Normalerweise bauen die Jungs hier, jetzt bauen sie gerade unsere sogenannte Kanne. Karnevalsanlage auf, weil wir da heute Abend mitspielen werden.
Das heißt, da, womit ihr eigentlich tourt, ne? Durch die Säle?
Durch die Säle touren, ja. Wir haben sonst, wir haben ein, also wie soll man sagen, so ein Stack für große Konzerte mit einem großen Schlagzeug und dann halt dieses kleine Ding für die Karnevalskonzerte. Ne?
Damit es möglichst schnell auf- und abgebaut wird.
Genau. Ja, also manchmal, ich weiß nicht, ich glaube 3 Minuten ist schon lange im Karneval. Die schaffen das schneller. Das ist unfassbar. Die schaffen das echt schneller. Das ist mir auch manchmal ein Rätsel, wie das geht, aber geht.
Ja. Da liegt Schottenrock auf dem... Ist das ein Schottenrock oder was liegt da auf dem Klavier?
Da liegt ein Bündel Stoff. Das ist, aber das ist auch nicht echter Stoff. Das, wie du fühlst, das ist keine Wolle.
Ja, wenn es verbrennt, dann ist das als erstes weg.
Das ist also, das ist billiger, nachgemachter Stoff. Das ist Wolle, fühl das mal an.
Ja.
Das ist eine andere Abteilung. Ne? Der Rock ist zum Beispiel Stefan Skilt, so nennt man ja diesen Schottenrock. Der ist, es gibt hier in Köln in der Mohrenstraße gibt's einen Schneider, der hat sozusagen, der ist autorisiert, diese Röcke zu nähen, der näht die mit der Hand. Und so ein Rock kostet so viel wie ein gebrauchtes Auto, sag ich mal.
Also ich, ernsthaft?
Der kostet 2.500 Euro doch.
Was?
Da hätte ich mir früher ein gebrauchtes Auto für gekauft.
Aber, oder? Also gut, klar, guter Stoff wahrscheinlich.
Aber der, guck mal, der Rock ist 10, 15 Jahre alt, da ist nichts dran, gar nichts. Nichts. Und der ist zweimal, vielleicht einmal in der Reinigung gewesen. Du siehst, das ist hier mit der Hand genäht. Das ist richtig mit der Hand genäht. Das ist wochenlange Arbeit. Ja. Und das ist ein Unikat.
Das ist wohl wahr. Ja. Und der Schneider wird sich gedacht haben, wie gut, dass ich damals den Auftrag angenommen habe.
Der ist immer nett, wenn wir kommen. Der Schneider ist sehr nett. Das ist auch ein netter Kerl. Ein chilenischer Kollege ist das.
Ah, großartig. Ja. So, Teppich gehört natürlich auch immer in ein gutes Studio oder beziehungsweise Probenraum. Ne? Also es geht am Ende auch um die Akustik oder habt ihr Kopfhörer an? Also werdet ihr hier laut gleich?
Wir haben früher hier sehr laut geprobt. Mittlerweile, man sieht das jetzt, wir haben da, es gibt ein Schlag, das sieht ja aus wie ein normales Schlagzeug. Mhm. Das ist es aber nicht. Komm mal mit, hier zeige ich das mal. Das ist ein elektronisches Schlagzeug. Und wenn du hier auf dem Becken haust, passiert nichts und gar nichts. Das ist so laut. Und wer auf dem Kopfhörer macht, das krasch, pusch, ganz normales Schlagzeug. Und seitdem proben wir mit Kopfhörern. Das heißt, man braucht nicht mehr so brüllen. Man hat es hier leise im Proberaum und das ist effektiver für die Arbeit.
Ich möchte gleich mit dir so ein bisschen auch über Umdenken sprechen, in verschiedenen Facetten. Und wo wir gerade an diesem Schlagzeug, das ganz ist, stehen. Wie schwer fiel es euch als, ich nenne es mal auch die Rocker, die Punkigen, umzudenken, dass ihr irgendwann diese In-Ears, also für alle Laien, die meisten Bands haben mittlerweile Knöpfe im Ohr, damit sie einfach den Sound am besten auf dem Ohr haben. Aber ihr kamt aus einer Zeit, wo man einfach die Energie des gesamten Raums doch braucht. Mhm. Wie schwer fiel es dir hier damals umzudenken?
Ja, unheimlich schwer fiel es mir, weil was absolut fehlt, ist der Schalldruck. Und das darf man gar nicht unterschätzen, weil Bassschalldruck oder so, der gibt dir ja nochmal ein anderes Gefühl. Ich habe damals, als wir anfingen mit In-Ohr-System zu arbeiten, immer gesagt, das ist irgendwie wie Sex im Taucheranzug. Also, also eigentlich für die Katze, weil du siehst zwar alles, fühlst nichts. Also so kann man das vergleichen. Und wir haben, also ich speziell habe eine lange Zeit gebraucht, um damit klarzukommen. Heute bin ich total dankbar, weil auch der Gesang, wenn du nicht mehr brüllen musst und alles ganz genau hörst, singst du auch anders. Also das ist eine große Erleichterung für uns mittlerweile. Und was wir auch haben, der Tommy, der steht ja jetzt gerade auch neben uns, den seht ihr gerade nicht, das ist ja unser Micha auf der Bühne. Egal, wo wir hinkommen, haben wir nahezu immer denselben Sound. Also wir sind nicht von der Lokalität abhängig. Ne?
Aber vermisst du seitdem nicht das Publikum ein bisschen? Oder wie kriegst du das Publikum mit, akustisch?
Ja, indem ich mir ein Ohr aufmache, in der Tat. Und es gibt auch noch so eine Möglichkeit, du kannst in diese Kopfhörer, da werden Löcher reingebohrt und dann kommen da Filter rein. Also dass so ein bisschen die dB-Zahlen oben, die Spitzen abgefiltert werden und dann hört man mehr vom Publikum. Mhm. Und das ist auch wichtig, wenn du das Publikum nicht richtig mitkriegst, dann funktioniert die Kommunikation nicht vernünftig, weißt du, mit den Leuten. Ja. Und das ist ja mein Job. Also mit den Reden auf, manchmal auch, wenn einer irgendwie sagt, was ist Uschi, irgendwie drauf einzugehen, wenn einer irgendwas ruft oder so, ne? Das ist, ja, aber das kriegst du auch mit der Zeit raus. Ich habe da am Anfang sehr mit gehadert, aber mittlerweile bin ich froh, dass wir das haben.
Ja. Wir sind zurück in der Küche. Was trinken wir, Peter? Wir wollen ja noch ein bisschen quatschen, ne?
Was du möchtest. Du kannst ein Bier haben, einen Kaffee, einen Cola, ein Wasser.
Kaffee.
Ich nehme mir einen Espresso. Willst du auch einen?
Ja.
Willst du einen Kaffee?
Nee, ich probiere den Brinks-Espresso.
Dann trinkst du einen Espresso sogar. Wie das Glück, was ich habe, ne? Es gibt eins, was schlimmer ist, wie kleine Kinder, sind Kaffeemaschinen. Die brauchen nämlich mehr Pflege. Und bei mir sagt er normalerweise immer, Wasser nachfüllen, altes Zeug rausholen. Ich bin immer der Depp, die Maschine sauber machen muss. Aber ich glaube, wir haben Glück, das liegt an dir, weil es ist ja auch dein Kaffee. Pass mal auf, wenn jetzt meiner kommt.
Gleich kommt deiner, ne? Genau.
Ja, dann lasse ich einen Brüll hier. Richtig.
Ich bin ja so ein Frühaufsteher, durch den Job natürlich auch als Radiomoderator. Also mein Tag beginnt meistens um 4.
Boah. Bist du ein früher Mensch auch von der Natur aus? Stehst du gerne früh auf?
Mittlerweile, was heißt gerne? Mittlerweile durch auch Familie hat sich das so ein bisschen eingependelt. Früher war ich auch so gerne so ein Langschläfer, ne? 10 Uhr und 11 Uhr. Mittlerweile hältst du mich nicht mehr so lange im Bett, in der Tat. Aber ja.
Also ich bin jemand, ich komme vor 1:30 gar nicht ins Bett, 2 Uhr. Nachts, ja. Ich komme nach Hause, wenn wir jetzt Glück haben, wir spielen hier irgendwo in der Peripherie, dann bin ich so, sagen wir mal, um 1 nach Hause nach dem Konzert, dann brauche ich maximal, also minimal noch eine Stunde, um runterzukommen, ich höre dann noch Musik oder esse noch was, was vom Tag übergeblieben ist, was die Kinder übergelassen haben und dann gehe ich, ich schlafe, also meine Zeit ohne Wecker ist immer 9:45, werde ich wach, komischerweise. Ich bin dann um 10 Uhr geduscht, stehe ich dann da. Dann ist gut, das ist aber genau meine Zeit.
Das Thema runterkommen ist ein gutes Thema. Das heißt, du hast auch noch richtig Adrenalin in dir, ne?
Ja, das Adrenalin ist bei mir auch immer ein totaler Kampf, das abends dann aus dem Ball zu kriegen. Früher war das bei mir noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob du das als DJ auch so kanntest. Wenn es richtig geil war, wollte ich gar nicht, dass es aufhörte. Das ist irgendwie, man wollte das dann noch in den Abend ziehen und so, ne? Als junger Mensch, danke. Aber mittlerweile weiß ich, es muss jetzt vorbei sein, weil es morgen weitergeht. Und als junge Band haben wir ja dann auch irgendwie im Monat mal 2 Konzerte gespielt. Da war das auch mal was ganz Besonderes auf die Bühne. Mittlerweile spielen wir 2 Konzerte am Tag irgendwie, ne? Oder das kann schon mal vorkommen. Also ich weiß immer, es geht am nächsten Tag weiter, du musst jetzt runterkommen.
Was viele Künstler auch haben, ist so eine Art, ich nenne es mal tief nach dem High. Also das High ist die Bühne am nächsten Morgen oder schon am Abend, wenn man irgendwie alleine dann da vielleicht auch mal auf dem Zimmer oder zu Hause sitzt, kommt so ein Tief. Hast du die Momente auch gehabt?
Habe ich gehabt, ja. Ich kenne das auch. Und ich habe ja auch in den jungen Jahren schwer mit verbotenen Substanzen rumgemacht, um das irgendwie, glaube ich, in die Reihe zu kriegen. Ich habe das gelernt, dass das nicht geht. Also das ist so. Ich bin heute mit 60 der festen Meinung, wenn es einen lieben Gott gibt, hat er uns eine Aufgabe gegeben auf dem Planeten, das ist Maß halten. Und das können wir alle nicht. Also das ist ganz schwer für einen Menschen. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen schwer. Und das ist, du lernst, also ich lerne das. Ich bin glücklich, wenn ich nach einem schönen Konzert nach Hause kommen kann, aber ich empfinde das dann so, als wenn ich einen guten Job gemacht habe, wenn die Leute glücklich nach Hause gehen, ich sehe das ja in deren Gesichtern und dann bin ich zufrieden. Dann ist das auch, wenn ich meinen Hut und ich sage immer die Clownshose aus habe, dann bin ich Familienvater und Opa, dann ist was anderes. Das ist so wie ein Hausmeister, der seinen Kittel auszieht.
Was hatte ich denn da umdenken lassen?
Die Kinder, meine Familie, jetzt nochmal ich bin vor einem Jahr Opa geworden, das Enkelkind irgendwie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Arbeit nicht mehr meine Priorität ist, aber ich hätte früher immer gesagt, ohne Musik kann ich auf gar keinen Fall leben. Das sehe ich heute anders. Also ich kann ohne meine Familie nicht leben. Das ist absolute Priorität, steht ganz oben.
Wie schaffst du denn das nach 7 Auftritten am Abend? Wie schaffst du es dann am nächsten Morgen für die Familie da zu sein?
Morgens nicht und die lassen mich natürlich auch in dieser harten Karnevalszeit ausschlafen, aber ich habe ja 2 erwachsene Söhne, die auch mittlerweile alleine leben, einer davon ist schon verheiratet, der andere hat mich gerade zum Opa gemacht, aber ich habe noch eine 16-jährige Tochter und wenn die dann aus der Schule kommt, ist bei uns normales Mittagessen, dann bin ich dann auch am Start, ich esse dann zwar nicht, weil ich noch nicht, für mich dann Frühstück, aber ich sitze dann mit am Tisch, da wird über den Tag geredet und dann gehe ich, wenn wir Karneval spielen, spielen wir hier im Rheinland, da bin ich ja zu Hause, dann schläfst du ja auch zu Hause. Und dann ist ein ganz normal. Also ich gehe dann mit dem Hund raus, einen Kasten Wasser holen, was man halt so macht, ne? Ja. Wenn man zu Hause ist.
Bei Enkelchen hast du schon angesprochen. Also mein Vater, als der Opa geworden ist, ist nochmal richtig aufgeblüht. Ist es bei dir auch so?
Ja. Das ist was total Tolles. Also das ist kann man gar nicht. Also man muss Opa werden. Manche Sachen kann man nicht erklären.
Aber was magst du da dran?
Dass ich eigentlich meinen Sohn als Baby nochmal zurückkriege, mit dem kleinen Unterschied, wenn der vollgeschissen ist, muss mein Sohn den sauber machen. Um es halt auf den Punkt zu bringen.
Ach, sehr schön. Inspiriert einen so ein neuer Lebensabschnitt auch musikalisch oder trennst du relativ gut Brings und Privates? Wie ist das bei dir?
Nein, also die Musik ist immer ein Spiegel meiner Seele. Gerade bei uns auch. Wir erzählen ganz viel aus privaten und unseren Erfahrungen aus dem Leben. Also viele unserer Songs erzählen Geschichten von uns, so, das trenne ich überhaupt nicht. Ich sage auch, das Intimste nach der Beziehung zu meiner geliebten Frau ist die Beziehung zu meinen Bandkollegen. Das ist was ganz Intimes, Musik machen. Wir reden hier ganz viel über unsere privaten Sachen. Das wird hier gelassen. Also wir sind 35 Jahre zusammen und ich kann mit Fugenrecht behaupten, wir sind 35 Jahre, wir sind Freunde. Wir sind zusammen, weil wir zusammen sein wollen. Also nicht, weil wir das müssen.
Seid ihr auch damals als Freunde schon zusammengekommen oder ist die Freundschaft entstanden durch diese 35 Jahre?
Wir sind zusammengekommen, weil wir eine Band haben wollten und sage ich schon, bis auf den Christian, also wir haben ja 91 unser erstes Album rausgebracht und zwei Jahre später hat der Schlagzeuger, der damalige, der Matthias Gottschalk, die Band verlassen aufgrund auch familiärer Entscheidungen bei sich, die ich auch richtig fand. Der ist Vater geworden früh und das war nicht, sehr wahrscheinlich nicht zu vereinbaren, sage ich jetzt mal so. Und dann ist der Christian gekommen und seitdem spielen wir zu fünf zusammen und das musst du wollen, glaub mir das. Das musst du wollen. Das waren ja nicht nur immer Zeiten, wo wir uns in den Armen lagen. Wir hatten auch Jahre, wo wir kurz vorm Existenzcrash waren. Hier leben ja nicht nur wir fünf Musiker von, hier lebt ja eine Crew von und ja, wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt. Aber eigentlich haben wir die letzten 25 Jahre viele, wir waren viel oben auf dem Berg, selten im Tal.
Und vor allem, ihr seid eine Band, wenn man die Alteingesessenen sich so anschaut, ich vergleiche euch ja gerne auf dem, sag ich mal, auch Alterslevel mit Höhner, Blackfirst, natürlich viel älter noch, Pavaya. Ihr seid die Einzige, die es geschafft hat, in der Konstellation, wenn wir den Schlagzeugwechsel rausnehmen, immer zusammen zu bleiben.
Ja, und auch dieser Schlagzeugwechsel ist 33 Jahre her, ne? Das ist also, ja, also.
Aber wie geht das?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, es geht, doch, ich weiß es schon, ist Quatsch zu sagen, weiß ich nicht. Es geht darum, ich glaube, wenn jeder ernst genommen wird, jeder seine Freiheit hat und jeder ein Teil des Ganzen ist, dann geht das. Das ist, am Ende ist Basisdemokratie, bedeutet diskutieren. Das sollte man auch in dem Land wieder lernen. Also auch wenn einer nachweislich eine andere Meinung hat, dem erstmal zuzuhören und nicht den Dreck anzubrüllen und zu sagen, ich weiß es besser. Das ist was ganz Schlimmes, was in dem Land im Moment ist, dass die Leute nicht mehr beieinander sind. Ich habe immer das Gefühl, ich habe ja auch die Tage noch so gelesen, da haben so alte Bands geschrieben, sie verbieten den Zuschauern Handys in die Konzerte zu tun. Und erst waren die Zuschauer echt bekehrt, waren sauer. Als sie aus den Konzerten rauskommen, haben die gesagt, das ist ein Erlebnis wie in den 90ern. Die waren wieder bei ihren Leuten. Ne? Und das ist, vermisse ich hier total. Und das sind wir. Wir sind zusammen, wir reden miteinander. Jeder weiß, was mit dem anderen ist. So im Groben, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist was Wichtiges. Das geht nicht anders.
Wäre das für dich mal eine Idee, umzudenken, nochmal zurück in das Gefühl der 90er zu kommen, mit genau so einem Kniff, mal auf einem Brings-Konzert Handys zu verbieten?
Ja, weißt du, manchmal, so sage ich mal, wir spielen ja jetzt auch nicht immer in so Riesenhütten. Ich sage jetzt mal, wenn du so eine 1500er Stadthalle spielst, kriegst du als Sänger relativ gut mit, was da unten passiert. Auf ganz hinten nicht mehr, aber so vorne. So, wenn du wissen willst, wann die Band ihren Hit spielt, musst du nur gucken, wenn die alle hier rein jetzt hochhalten. Dann frage ich mich in dem Moment, wieso bezahle ich 39 oder 40 Euro, um mir den Song, auf den ich am meisten gewartet habe, durch ein Handy anzugucken, was verzerrten Sound wieder gibt. Warum macht man das? Also, das ist irgendwie schon komisch. Also, ich glaube, dass die Leute damit einem vielleicht auch zeigen wollen, jetzt super, aber ich find's viel besser in singende Gesichter zu gucken, als in blöde Handys.
Und da sind wir beim musikalischen Punkt. Ich habe euch auch so ein bisschen beobachtet, so die letzten Jahre. Und mir fällt auf, gerade in den letzten Jahren denkt ihr auch musikalisch ein bisschen um. Beethoven-Orchester, Bonn, plötzlich wurden Brings klassisch. Und jetzt habt ihr die Café Cologne rausgebracht, also nochmal ein ganz anderer Mantel. Braucht es das auch nach einer Zeit, dieses Umdenken musikalisch? Oder wie kam es genau zu diesen Momenten?
Auch wir haben uns eigentlich nie in musikalische Schubladen schieben lassen und was wir mit diesem Chill-Out-Album oder diesem Café Cologne-Album gemacht haben, wir aktivieren ganz alte Nummern von uns. Also die Leute kennen die nicht, das ist das Allergrößte. Das ist aus unseren ersten 10 Jahren, das sind teilweise echt brillante Nummern. Und die hätten es, glaube ich, in dem Popgewand gar nicht so weit geschafft. Und jetzt merken wir haben viel Publikum, die mit uns alt geworden sind, also die in unserem Alter sind. Und so am Strand liegen und bis ans Meer hören, in der Chilligen, ist cool. Und das ist kommerziell sehr erfolgreich für uns gerade, dieses Chill-Out-Ding. Bedeutet auch, dass du direkt von der Plattenfirma ein Budget dafür kriegst, daran arbeiten kannst, ein Cover machen kannst. Das ist für uns dann interessant. Also wenn irgendwas dann gar nicht läuft, macht es auch keinen Sinn, daran weiterzuarbeiten. Das ist so, wenn ihr ein Programm machen würdet, wo du merkst, die machen eine halbe Stunde alle aus, dann wirst du entweder falsche Thema oder keine Ahnung. Man fängt ja dann auch an zu denken, du kannst nicht publikumsdienlich arbeiten, das geht nicht, aber man muss schon immer als Band selber dafür verantwortlich sein, was man da tut und das selber gut finden. Aber dass das schon kommerziell funktioniert, ist auch für eine Band für Brings wichtig. Ist eine klare Sache.
Beethoven Orchester Bonn, wie kam es damals dazu, dass ihr klassisch geworden seid?
Das war eine Connection. Christian kannte den Dirigenten und sagte, ich glaube, das ist ein cooler Typ, mit dem können wir mal reden. Und wir wussten, dass die schon mit den Blackfist zusammengearbeitet haben. Und dann sind wir zu denen hingegangen, haben mit denen gesprochen und haben dann angefangen zu arbeiten mit denen. Und wir haben erstmal so 4-5 Nummern gemacht, sind dann in Bonn, in der Telekom, wo das Telekom-Gebäude ist in Bonn, sind wir in so einer großen Halle mit denen aufgetreten. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass wir das dann zu Ende geführt haben mit einem Album und zweimal auf der Domplatte gespielt haben mit denen.
Umdenken. Ihr wart immer schon eine Band, du hast es eben auch angesprochen, die in den Texten auch mal eine Message gemacht habt. Hat dich in den letzten Jahren durch die Krisen, die wir hatten, irgendwas gesellschaftlich, politisch auch umdenken lassen? Oder würdest du sagen, du bist immer noch der, naja, politisch so Eingestellte, wie du es vor 30 Jahren, vielleicht war es auch in der Sturm- und Drang-Phase des Peter Brings?
Also, ich sag jetzt mal, in unserem neuen Song singen wir Kudderin, Kudderin. Wir sind alt schon drin, weil wir ganz normale Menschen sind. Wir sind Kelz, wir sind Schiss, Jansial, was du bist, weil du uns am Hetzel ist. Damit ist doch eigentlich alles gesagt. Da wissen wir doch genau, was da draußen los ist. Also diese ganze diverse Diskussion, dieses ganze Kack interessiert mich gar nicht. Also irgendwie, ich finde eine sexuelle Ausrichtung oder sowas bei den Menschen ist vollkommen uninteressant. Man soll die Leute so nehmen, wie sie sind und man sollte das auch in Karnevalsliedern singen. Karneval ist die erste Möglichkeit und die lauteste Möglichkeit im Rheinland, der Obrigkeit einen abzugeben, also nach oben zu treten, ne?
Und du hast eben vom Zuhören gesprochen, diskutieren, auch mal einfach andere Meinungen zulassen. Wir hören sehr oft, dass es eben gerade von der rechten Seite, AfD und Co., einfach nicht funktioniert, zuzuhören. Würdest du denen zuhören? Würdest du dich, sag ich mal, dazu bereit erklären, zu diskutieren? Oder hast du sogar Lust zu diskutieren an der Stelle? Oder sagst du, das macht keinen Sinn?
Pass auf, ich mache ein Zitat. Ich habe die Tage, ich bin ziemlicher Harpe Kerkeling-Fan. Ich stehe auf alle Filme von ihm und ich finde das alles super, was der geschrieben hat. Und das ist ein grundauf ehrlicher Mensch, finde ich. Der hat ein gutes Beispiel gemacht. Da ging es um die Diskussion in Teilen rechtsradikal. Er hat gesagt, da steht ein Glas Wasser vor uns beiden, ne? Und da kippe ich so einen kleinen Becher hier, wie hier dieses, wo hier Espresso-Tasse, da kippe ich jetzt Jauche rein. Willst du das noch trinken?
Nein.
Genau, das ist in Teilen rechtsradikal. Wenn ein Demokrat mir heute sagt, ich habe die Partei gewählt, aber ich bin kein Nazi. Oder wenn die Sarah Wagenknecht sagt und auch der Oscar Lafontaine, aber die Weidel, die ist ja keine Nazi. Also wenn ich kein Nazi bin, dann arbeite ich auch nicht mit Nazis zusammen. Das ist eine ganz klare Sache. In der Partei ist es ganz klar erwiesen, dass das Pakt da drinnen sitzt. Und wer sich mit denen zusammentut und gemeinsame Sachen macht, gehört für mich von seiner Ideologie zu diesen Leuten, sonst wird das nicht tun. Ich bin noch ganz woanders. Wir haben gesetzliche Möglichkeiten. Ich wäre dafür zu prüfen, ob man diese Partei verbieten kann. Ganz einfach. Das Grundgesetz ist geschaffen worden für diese Leute. Wir wussten, wo wir herkommen. Und wir sind an dem Punkt jetzt. Und alles, was unser Gesetz hergibt, muss die still machen. Ganz einfach. Ich will auch nicht, dass mit meinen Steuern diese Leute, dass die Frau Weidel mit ihren Zweitsitz in der Schweiz bezahlen kann. Kann sie aber. Da habe ich keinen Bock drauf.
Kommen wir nochmal zurück zu euch als Band. Viele sagen, Brings werden so ihre Karriere irgendwann beenden in der Formation, wie wir sie jetzt kennen. Kannst du das an der Stelle zusagen? Weil von den Blackfist, von den Höhnern, von den Räubern, von den Paveiern, von allen sehen wir, sie werden nachbesetzt. Wird das mit Brings passieren?
Andere Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass da ein anderer singt außer ich? Ich glaube, das wird bei uns schwierig. Ich sage jetzt mal, das hört sich vielleicht jetzt arrogant an, aber ich sage jetzt mal ganz, ganz arrogant, mich kann keiner ersetzen. Ich glaube,
wenn du aufhörst, ist Brings vorbei.
Ich glaube, auch uns kann keiner ersetzen. Das ist noch besser gesagt. Dann hört sich nicht ganz so großschnauzig an. Nee, ich glaube, wir sind auch nicht in der Notwendigkeit. Bei vielen dieser Bands hat das früh angefangen, dass die Bandkollegen ausgetauscht haben und sich jüngere Leute geholt haben. Und das hat natürlich zur Folge, wenn du dann in eine Karnevalssession gehst, wir haben in unseren Spitzenzeiten in so einer Karnevalssession 240 Auftritte gespielt. So, ich sag jetzt mal, wir haben Kollegen, ich habe ja auch Freunde, die sind noch älter wie ich, bei den Paveiern zum Beispiel, und die arbeiten mit Leuten, die sind halb so alt und die müssen Geld verdienen, weil die Kinder haben, und dann bist du gezwungen als alter Mensch diese Schlagzahlen mitzumachen. Das müssen wir ja gar nicht. Also ich glaube, wir werden es so handhaben, dass wir weniger spielen, damit die Qualität geliefert wird weiter, Aber irgendwann wird die Band, also das wird sehr wahrscheinlich das Leben entscheiden. Wenn dann irgendeiner in den Himmel fährt, dann wartet das sehr wahrscheinlich. Also das wird dann so, dann wird es wohl gewesen sein. Also ich würde niemals sagen, ich gehe in Rente, was auch ein Blödsinn ist. Nur ein Beispiel, stellt euch mal vor, der Tommy Engel wäre heute noch bei den Blackfish und die würden nur noch 3 Auftritte im Jahr machen. Da wäre 3-mal der Tanzbrunnen im Sommer, glaube ich, mir ausverkauft. Die kämen alle dahin. Die wollten die alle original, wollten die das sehen. Also das ist nur so ein Beispiel. Ne? Also weil das sind ja, ist ja die Mutter aller Bands. Ne? Und ich glaube, lass uns lieber an so einem Konzept arbeiten. Dann nicht mehr viel spielen und als Rentner sich noch 2-3 schöne Tage im Jahr freuen und das dann mit allen zusammen auch gut über die Bühne kriegen, als zu sagen, ich höre jetzt hier auf. Also bei vielen Kollegen sieht man ja auch, die hören ja gar nicht wirklich auf. Die stehen dann irgendwo anders und singen weiter. Und das wollte ich nicht. Ich will mit den Jungs weiter Musik machen.
Dann hoffen wir, dass diese Zeit noch lange, lange dauern wird. Ja. Lieber Peter, ich danke dir ganz herzlich. Einmal für die Studiotour, aber auch natürlich für deine offenen Worte, dass du ein bisschen übers Umdenken gesprochen hast und sage Danke für Kölsch und Jod mit Peter Brings.
Dankeschön.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.